Einen schönen guten Tag und willkommen zur 21. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen im März 2023. Mein Name ist Carsten Schult und ich mache diesen Podcast. Heute werde ich zwei Monographien zum Thema machen. Beide stammen aus anderen Wissenschaften als der Bibliothekswissenschaft, aber sie beide stellen Bibliotheken in den Fokus ihrer Arbeit. Wir werden sehen, dass das bei beiden auch nicht ganz so stimmt. Es geht immer auch um etwas anderes als Bibliotheken, aber trotzdem. Im Buch, das ich im zweiten Teil besprechen werde, geht es am Ende um konkrete Bibliotheksbestände, die in wissenschaftlichen Bibliotheken stehen. Hier schreibt ein Literaturwissenschaftler darüber, was sich aus den Lesespuren in Gedichtbänden aus dem 19. Jahrhundert darüber lernen lässt, wie diese Gedichte gelesen und verwendet wurden. Dafür aber müssen diese Bestände auch erhalten und erschlossen werden. Im ersten Teil möchte ich mich einer Arbeit widmen, die untersucht, wie eine öffentliche Bibliothek ein rassismuskritischer Lernort sein kann. Ich sage schon mal hier, dass ich diese Arbeit eher kritisch besprechen werde. Nicht etwa, weil ich etwas dagegen hätte, dass sich jemand darüber Gedanken macht, wie eine Bibliothek ein solcher rassismuskritischer Lernort werden kann. Es sollte sich von selber verstehen, dass sowas sinnvoll und notwendig ist. Aber heutzutage muss man sowas ja wieder klarstellen. Was ich aber kritisch sehe, ist, wie sich die Autorin der Arbeit vorstellt, was eine öffentliche Bibliothek eigentlich ist und macht. Sektion 1. Okay, also zur ersten Arbeit, die ich heute besprechen werde. Geschrieben wurde sie von Jennifer Dankwa unter dem Titel »Die öffentliche Bibliothek als rassismuskritischer Lernort für Erwachsene«. Erschienen ist sie dieses Jahr 2023 in der Reihe »Diversität in der sozialen Arbeit«. Basis des Buches ist die Masterarbeit der Autorin in der sozialen Arbeit. Ich bin, das möchte ich nochmal betonen, Bibliothekswissenschaftler. Ich kann die Arbeit also nicht aus der Sicht der sozialen Arbeit oder, was ich beim Inhalt des Buches auch anbieten würde, der Pädagogik bewerten. Was ich beitragen kann, ist der Blick aus der Bibliothekswissenschaft. Deshalb kann ich hier jetzt auch zu großen Teilen nur darstellen, was ich aus dem Buch verstanden habe. Ich muss zugeben, nicht immer bin ich mir sicher, ob ich es wirklich geschafft habe, zumal die Autorin ein sehr großes Netz auswirft und neben der sozialen Arbeit halt auch auf verschiedene Theorien aus verschiedenen Pädagogiken, auf Arbeiten aus der Bibliothekswissenschaft und noch auf einige andere Wissenschaftsfelder zurückgreift. Dennoch, der Titel der Arbeit sagt es selber. Es geht darum zu klären, ob und wie öffentliche Bibliotheken auch rassismuskritische Lernorte sein können. Und dabei geht es sowohl um die Frage, ob sie es überhaupt sein können, als auch darum, wie so eine Praxis aussehen könnte. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Dabei hat die Arbeit grundsätzlich zwei Teile. Im ersten wird mehr oder minder die Theorie geklärt, im zweiten dann ein Fallbeispiel untersucht. Theorie ist dabei recht weit gefasst. Oder anders gesagt, die Autorin reißt viele verschiedene Themen an. Beispielsweise beschreibt sie in wenigen Seiten Arbeiten zum Raum als pädagogischer Ort. So wird da zum Beispiel drunter verstanden, wie der Raum Lernprozesse unterstützt oder gerade nicht unterstützt. Aber auch, wie der Raum gestaltet werden kann, um eine Lernatmosphäre herzustellen. Oder aber, wie er genutzt werden kann, um andere pädagogische Interventionen zu unterstützen. Das alles wird hier im Buch auf ungefähr 5 Seiten zusammengefasst. Das Thema Rassismus, inklusive seiner Geschichte, wird in 9 Seiten behandelt. Es geht also schon sehr zack-zack in dieser Arbeit. Und so auch die Beschreibung dessen, was die Autorin in dieser Arbeit unter einer öffentlichen Bibliothek versteht. Wir im Bibliothekswesen würden jetzt vielleicht denken, dass dies eigentlich nicht größer begründet werden muss. Aber selbstverständlich ist es für eine Masterarbeit in einem anderen Wissenschaftsfeld relevant zu klären, was eigentlich unter dieser Institution verstanden wird, immer bezogen auf die jeweilige Arbeit. Die Autorin erfindet dabei, genauso wie in der restlichen Arbeit, nicht einfach etwas, sondern greift auch tatsächlich auf die jeweilige Fachliteratur zurück. Im Fall der Definition der öffentlichen Bibliothek also auf bibliothekarische Fachliteratur. Sie beschreibt die öffentliche Bibliothek hier als Einrichtung, die schon seit ihrer Gründung eine offen zugängliche Einrichtung gewesen wäre. Dabei verortet sie den Beginn der öffentlichen Bibliotheken bei Martin Schrettinger Anfang des 19. Jahrhunderts, was, sagen wir einmal, recht erstaunlich ist, weil Schrettinger ja Bibliothekar der Staatsbibliothek in München war und halt keiner öffentlichen Bibliothek und auch, weil sonst allgemein der Beginn des öffentlichen Bibliothekswesens im Dachraum in den 1880er, 1890er Jahren angesetzt wird, nicht am Anfang des 19. Jahrhunderts. Egal. Sie beschreibt weiterhin die öffentliche Bibliothek als Einrichtung, welche in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben übernommen hätte und schließt dann daraus, dass sie auch ein Lernort sein kann. Insbesondere, was ja das Thema ihrer Arbeit ist, ein rassismuskritischer Lernort. Das führt sie meines Erachtens recht wild, aus inhaltlich und qualitativ sehr unterschiedlichen Texten aus dem Bibliothekswesen zu sein. Beispielsweise scheint ja das Handbuch Bibliothek genauso aussagekräftig zu sein wie Werbetexte der Bertelsmann Stiftung aus den frühen 2000ern. In einem weiteren Kapitel führt sie dann ihre Darlegung zu den unterschiedlichen Themenfeldern zu einem eigenen theoretischen Modell zusammen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht sie davon aus, dass die öffentliche Bibliothek explizit als rassismuskritischer Lernort gestaltet werden kann, wenn sie folgende Punkte erfüllt. Erstens muss der Raum und Ort aktiv als solcher rassismuskritischer Ort gestaltet und gelebt werden. Er muss ein sicherer Ort für Personen sein, die von Rassismus betroffen sind. Er muss ihnen Unterstützung bieten und im Idealfall das Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Das muss durch die aktive Arbeit des Personals geschehen. Zweitens, der Medienbestand muss Teil der rassismuskritischen Arbeit sein, aber tatsächlich nur ein Teil der gesamten Institution. Ein rassismuskritischer Bestand alleine ist noch nicht ausreichend. Aber er muss auf das Ziel der Rassismuskritik, auch der Nutzung des Ortes Bibliothek, für die genannten Ziele hin zusammengestellt werden. Drittens, wichtig ist aber auch die pädagogisch orientierte Arbeit mit den NutzerInnen, sowohl mit Veranstaltungen, Ausstellungen und so weiter, als auch im direkten Kontakt. Viertens, rassismuskritisch heißt bei der Autorin auch eine ganze Anzahl von Themen. Sowohl die Geschichte und Funktionsweise von Rassismus soll thematisiert werden, als auch die eigene Verwobenheit des Personals in diese Geschichte. Und fünftens, das ist vielleicht das Positive, die Autorin geht auch explizit davon aus, dass die öffentliche Bibliothek in der Lage ist, das alles irgendwie zu erfüllen. Im zweiten Teil der Arbeit überprüft sie diesen. Sie führt mit NutzerInnen der Bibliothek, die vom afrodeutschen Verein Each One Teach One in Berlin betrieben wird, Interviews. Der Verein betreibt diese Bibliothek als Teil der eigenen Arbeit, die vor allem auf das Empowerment von schwarzen Deutschen abzielt. Andere Aufgabenfelder des Vereins sind zum Beispiel Antidiskriminierungsberatung oder Veranstaltungsarbeit. Der Bestand der Bibliothek ist auch auf dieses Vereinsziel ausgerichtet. Was die Autorin der Arbeit mit diesen Interviews nun bestätigt, ist, dass der Verein für die befragten NutzerInnen seine Ziele erreicht. Die Bibliothek, die auch praktisch den räumlichen Stützpunkt des Vereins darstellt, spielt dabei eine große Rolle. Sie ist ein Ort für das Empowerment afrodeutscher Menschen. Okay, das ist grundsätzlich zu begrüßen. Aber dies hier ist ein bibliothekswissenschaftlicher Podcast, also schauen wir einmal aus der Sicht der Bibliothekswissenschaft. Und da fällt eines sofort auf, nämlich das, was die Autorin in ihrer Arbeit beschreibt und dann auch untersucht. Das ist gar keine öffentliche Bibliothek. Es ist eine Vereinsbibliothek oder vielleicht auch ein Verein, der unter anderem eine Bibliothek betreibt. Ich denke, die Bibliothekstypologie hat aktuell gar keinen richtigen Begriff dafür. Aber eine öffentliche Bibliothek heute ist eine vom Staat getragene oder im Auftrag des Staates betriebene Einrichtung, die einen öffentlichen Auftrag hat. Man kann immer fragen, was denn so ein öffentlicher Auftrag ist, wie der überhaupt erfüllt werden kann und so weiter. Aber zumindest in der Praxis heißt das oft, sich gerade nicht als explizite Bildungseinrichtung zu begreifen, sondern im besten Falle als Einrichtung, die unter anderem auch zum Bildungsbereich gehört. Aber der ganze Entwurf der Autorin hängt daran, dass die öffentliche Bibliothek, wie sie sich diese vorstellt, eine eigene rassismuskritische Pädagogik entwirft und umsetzt. Doch öffentliche Bibliotheken betreiben seit den 1960er, 1970er Jahren praktisch keine eigene Pädagogik mehr. Und sie können sich auch gar nicht so einen explizit rassismuskritischen Auftrag geben, wie es die Bibliothek eines Vereines wie Each One Teach One kann. Das müsste, wenn, dann der Staat oder die Gemeinden, welche eine Bibliothek tragen tun. Die Staatlichkeit, die heute eine öffentliche Bibliothek auszeichnet und ihre Existenz garantiert, setzt auch immer Grenzen. Die Vereinsbibliothek ist vom Vereinszweck bestimmt, die öffentliche Bibliothek vom öffentlichen Auftrag. Interessant wäre eine Arbeit, die versucht, diese Grenzen des öffentlichen Auftrags zu bestimmen oder auszuloten. Aber selbstverständlich kann man der Autorin nicht vorwerfen, dass sie nicht diese Frage als Masterthema gewählt hat, sondern lieber die Arbeit von Each One Teach One untersuchte. Eine Masterarbeit braucht immer einen Fokus, damit sie in der vorgegebenen Zeit überhaupt fertig werden kann, und die Autorin hat halt diesen Fokus gewählt. Kann das sein, dass ich einfach auf der falschen Fährte war? Einfach, weil der Titel der Arbeit von einer öffentlichen Bibliothek sprach? Ich würde sagen, nein. Die Autorin befasst sich explizit mit bibliothekarischer Fachliteratur, um zu bestimmen, was eine solche öffentliche Bibliothek ist. Sie benutzt den Begriff nicht einfach ohne Definition. Deshalb hätte sie die relevanten Unterschiede zwischen öffentlichen Bibliotheken und Vereinsbibliotheken sehen können, ja eigentlich müssen. Als Kritik würde ich schon sagen, dass sich die Arbeit stellenweise so liest, als hätte die Autorin schon zu Beginn eine Vorstellung davon gehabt, was sie sich unter einer öffentlichen Bibliothek vorstellt und dann aus der Fachliteratur mehr oder minder Aussagen herausgepickt, die dieses Bild unterstützen. Einige dieser Quellen scheinen mir gar nicht zu ihrer Arbeit zu passen, in anderen steht anderes, als sie anführt. Als Gutachter der Masterarbeit hätte ich das schon moniert. Mir scheint das Bild, das die Autorin von Bibliotheken an sich zeichnet, aber auch interessant. Als Untersuchungsgegenstand praktisch. Es ist nicht das erste Mal, dass mir so Bilder von Bibliotheken in Arbeiten aus anderen Wissenschaftsfeldern unterkommen, die auf der einen Seite erstaunliche Fehler enthalten, auf der anderen Seite aber auch positiv sind. Beispielsweise spricht auch hier in diesem Buch die Autorin davon, dass eine öffentliche Bibliothek Kulturgut sammeln und aufbewahren würde, was ja die Aufgabe anderer Bibliotheken ist und gerade nicht von öffentlichen. Interessant fände ich einmal zu klären, wieso solche Vorstellungen immer wieder reproduziert werden. Aber was mir beim Lesen der Arbeit auch auffiel, war, wie wichtig es ist, was wir, die Bibliothekswissenschaft und das Bibliothekswesen im Allgemeinen, in die bibliothekarische Fachliteratur hineinschreiben. Sicherlich, meine Kritik ist, dass sich die Autorin aus der Fachliteratur das herausgepickt haben zu scheint, was ihr Bild von einer Bibliothek unterstützt und den Rest des Inhalts der Quellen dann einfach ignoriert zu haben. Aber das war für sie auch möglich, weil ihr halt viel Interpretationsbedürftiges, Offenes, Schlagwortartiges und, well, Behauptetes in der bibliothekarischen Fachliteratur steht. Ich sage oft, dass bibliothekarische Fachliteratur eigentlich nur von BibliothekarInnen gelesen wird, wobei ich hier einfach alle Personen, die irgendwas mit Bibliotheken zu tun haben, zu BibliothekarInnen erkläre, auch wenn sie in Fachstellen arbeiten oder an Fachhochschulen unterrichten. Mir scheint einfach die Vorstellung, dass irgendwelche PolitikerInnen oder JournalistInnen jeweils wirklich länger in die bibliothekarische Fachliteratur schauen, immer übertrieben. Das passiert mit Fachliteratur eigentlich nie in keinem Feld. Aber Studierende und Forschende aus anderen Wissenschaftsfeldern, die sich aus dem einen oder anderen Grund mit Bibliotheken befassen, die lesen diese Fachliteratur offenbar doch. Deshalb ist es relevant, dass diese nicht nur aus Presseerklärungen und Selbstbeweihräucherungen besteht, sondern auch Darstellung der Bibliothekspraxis und der Diskussion bibliothekarischer Fragestellungen enthält. Aber zum Abschluss nochmal kurz zum Buch. Das sagt uns, scheint mir, eher etwas über die Möglichkeiten von rassismuskritischen Vereinen als über öffentliche Bibliotheken. Das sollte man beachten, wenn man es selber lesen will. Sektion 2. In der zweiten Sektion jetzt ein Buch aus der Literaturwissenschaft, das aber auch explizit Bibliotheken im Titel stehen hat. Book Traces, 19th Century Readers and the Future of the Library von Andrew M. Stauffer, erschien 2021 in der Reihe Material Texts. Die Reihe publiziert vor allem Arbeiten, die sich mit dem konkreten Lesen von Texten und Bildern beschäftigen und keine, welche Bibliotheken in den Fokus stellt. Aber, wie ich gleich darstellen werde, in diesem Fall hat der Autor schon einen guten Grund, sich mit Bibliotheken zu beschäftigen. Fokus seiner Arbeit sind Gedichtbände, die im 19. Jahrhundert in den USA gedruckt und gelesen wurden. Das Lesen ist wörtlich zu nehmen. Es geht nicht darum, dass sie publiziert wurden, sondern darum, wie sie konkret gelesen und benutzt wurden. Startpunkt der Untersuchung oder genauer des Projektes, auf dem das Buch auch aufbaut, war ein Zufallsfund. Der Autor ist Professor für Englisch an der University of Virginia. In einem Kurs beauftragte er seine Studierenden, Exemplare eines spezifischen, recht verbreiteten Poetikbandes aus dem 19. Jahrhundert zu besorgen und in den Unterricht mitzubringen. Es ging ihm darum zu zeigen, in welchen unterschiedlichen Textformen die gleichen Gedichte präsentiert wurden und deshalb von unterschiedlichen LeserInnen auch unterschiedlich wahrgenommen werden konnten. In einem Exemplar eines Bandes, welcher einer der Studierenden aus einer Bibliothek besorgt hatte, fand sich eine Welt Lese- oder Gebrauchsspruch. Jemand hatte per Hand ein eigenes Gedicht über ein gestorbenes Kind eingefügt. Gedichte, in denen über tote Kinder getrauert wird, waren in der US-amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts verbreitet, wie ich aus diesem Buch und aus einigen anderen aus der Reihe gelernt habe. Es ist also thematisch nicht ganz so verwunderlich. Nur, dass es sich bei diesem toten Kind wohl um das tatsächlich gestorbene Kind der LeserIn handelte, nicht um eine literarische Figur. Wer dieses Buch von Staufer selber lesen will, das als Warnung, sollte auch darauf vorbereitet sein, dass es lauter solche dramatischen Geschichten und Momente enthält. Ständig sind es Geschichten über Tod, Verlust, Trauer, die er aus den Gedichtbänden herausarbeitet. Nicht immer. Es gibt auch Gebrauchsspuren, die zum Beispiel auf Reflexionen von langen, ereignisreichen Leben hindeuten. Aber an vielen Stellen wird es erstaunlich dramatisch dafür, dass es eigentlich um eine literaturwissenschaftliche Arbeit geht. Zurück zu den Gedichtsbänden aus den Bibliotheksbeständen. In der gleichen Stunde, als das handgeschriebene Gedicht über das tote Kind entdeckt wurde, entdeckten die Studierenden in anderen Bänden weitere Lese- und Gebrauchsspuren. Offensichtlich waren viele dieser Bücher nicht einfach gelesen worden, sondern benutzt. Benutzt, um zu trauern, um zu reflektieren, um sich zu erinnern. Das Hauptprojekt des Autors in diesem Buch ist es jetzt, solche Lese- und Gebrauchsspuren zu folgen und anhand von verschiedenen Arten dieser Spuren und verschiedenen Beispielen zu untersuchen, wie Lyrik im 19. Jahrhundert in den USA benutzt wurde. Die eine Unterrichtsstunde war der Katalysator für dieses jetzt schon seit einigen Jahren laufende Projekt. Der Autor zeigt, dass solche Untersuchungen erstaunlich gut funktionieren können. Viele Beispiele, die er erwähnt, kann er zurückverfolgen zu einzelnen BesitzerInnen und teilweise zu deren Biografien. Er kann zum Beispiel zeigen, dass bestimmte Gedichtbände mehrfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben der BesitzerInnen gelesen wurden. Und er kann zeigen, dass sie teilweise als Kommunikationsrahmen benutzt wurden. In dem Sinne, dass Personen Gedichte kommentierten und andere Personen auf diese Kommentare reagierten. Und teilweise die gleichen Personen auf eigene Kommentare reagierten, aber zu einem anderen Zeitpunkt in ihrem Leben. Henry Stauffer, der Autor dieses Buches, zeigt auch, dass die Lese- und Gebrauchsspuren sich nicht auf Texte, die in den Gedichtbände geschrieben wurden, beschränkten, sondern dass vielmehr eine ganze Bandbreite an Gebrauchsspuren etabliert waren. Beispielsweise wurden oft Blätter und getrocknete Pflanzen eingelegt. Es wurden Haarlocken oder auch Nähnadeln mit Fäden in Bücher gesteckt. Widmungen und eingelegte Briefe erzählen zudem zahlreiche Geschichten über das Lesen von Gedichten. Da die meisten Bücher, die der Autor näher untersucht, aus Beständen von Universitätsbibliotheken im Süden der USA stammen und sich der Autor auf das 19. Jahrhundert fokussiert, sind das erschreckend oft Gedichtbände, die einst Militärangehörigen der Südstaaten oder ihren Familienmitgliedern gehörten. Auch die lasen, obgleich sie wegen ihrer Verteidigung der Sklaverei moralisch zu verurteilen sind, Gedichte in großer Zahl, beispielsweise in Gruppen von Soldaten am Abend vor Schlachten. Kurzum, der Autor zeigt, dass die Analyse von Gebrauchsspuren einen Zugang bieten kann zu einer Welt, in der Lyrik einen ganz anderen, größeren Stellenwert im Leben von Menschen hatte als heute. Offensichtlich wurde Lyrik von vielen Menschen genutzt, beispielsweise um ihr Leben zu interpretieren oder um persönliche Katastrophen zu verarbeiten. Alles interessant mag man jetzt vielleicht sagen, aber wo kommen jetzt die Bibliotheken herein? Der Autor spart sich das für sein letztes Kapitel auf. Auch wenn er seine Argumentation in den vorhergehenden Kapiteln immer schon inhaltlich vorbereitet. Aber, kurz gesagt, die Lese- und Gebrauchsspuren, welche er auswertet, sind immer nur zu finden, wenn man in die einzelnen Bücher auch hineinschaut, man sie in die Hand nimmt und aufschlägt. Sie, die Lese- und Gebrauchsspuren, sind in Bibliothekskatalogen nicht verzeichnet. Und sie sind in Gefahr, als Teil von angeblich identischen oder ersetzbaren Exemplaren aus Bibliotheken ausgesondert zu werden. Denn der Großteil des Materials, welches der Autor benutzt, stammt aus Bibliotheksbeständen. Irgendwann, irgendwie, meistens über Spenden, gelangten diese Bücher in den Bestand von Universitätsbibliotheken in den USA. Dort stehen sie auch heute noch, meist in abgelegenen, schwer zugänglichen Magazinen. Es handelt sich nämlich meistens um Bücher, die eine große Verbreitung fanden. Solche mit dutzenden Auflagen, die in hohen Stückzahlen vertrieben wurden. Die einzelnen Exemplare werden heute selten ausgebaut, weil sie so oft existierten und auch, weil sie nicht immer die wichtigsten oder innovativsten Werke waren, über die halt mehr geforscht wird. Aus der Sicht eines modernen Bestandsmanagements sind das alles potenzielle Duplikate. Sie sind noch da, sonst könnte der Autor sie ja nicht finden, aber sie sind auch immer bedroht. Da sie so oft in anderen Bibliotheken existieren und da sie so selten ausgeborgt werden, ist es immer wahrscheinlich, dass sie ausgesondert werden. Was der Autor meiner Meinung nach überzeugend zeigt, ist nun, dass alle diese potenziellen Duplikate Einzelstücke sind, Unikate. Zumindest dann, wenn sie Lese- und Gebrauchsspuren zeigen. Ein Gedichtband mag 100.000 Mal verbreitet und in jedem Bahnhofsbuchhandel für wenig Geld erhältlich gewesen sein. Wenn ein junges Paar es gemeinsam gekauft hat, bevor einer von ihnen in den Krieg zog und dann starb und die andere Person das dann auf dem Titelblatt in Trauer vermerkt hat, dann ist dieses billige Buch auf einmal ein Unikat. selbst wenn der Soldat starb, um die Sklaverei zu verteidigen. Der Autor macht das sehr klar und verweist auch darauf, dass sich diese Frage nicht stellen würde, wenn es sich um mittelalterliche Drucke handeln würde. Da ist es klar, dass alles aufbewahrt und erhalten wird. Dem Autor ist aber auch klar, warum Bibliotheken die Bücher als Duplikate ansehen, die ausgesondert oder vielleicht digitalisiert und dann entsorgt werden können. Er kennt den finanziellen Druck, der auf den Bibliotheken lastet, und er kennt die Diskurse von Effizienz, denen sie unterworfen sind. Seine Argumentation richtet sich dann auch zuerst an seine FachkollegInnen in den Literaturwissenschaften, insbesondere an diejenigen, welche zum 19. Jahrhundert forschen. Aber diesen Aufruf kann man auch getrost erweitern auf die gesamte Literaturwissenschaft. Er schreibt, dass er geschockt war, als er das erste Mal davon hört, dass Bibliotheken Bestände entsorgen. Für ihn sei immer klar gewesen, dass Bibliotheken die Aufgabe haben, Bestände zu erhalten, die dann unter anderem in der Literaturwissenschaft für die Forschung benutzt werden können. Er weiß jetzt, warum das nicht so ist. Aber er zieht daraus eine Lehre. Die Literaturwissenschaft, insbesondere bei ihm wieder die, welche zum 19. Jahrhundert forscht, muss sich laut, deutlich gegenüber Bibliotheken und Institutionen äußern. Sie muss klar machen, dass zur Bewertung von alten Beständen auch gehört, zu fragen, ob sie durch Lese- und Gebrauchsspuren Unikate geworden sind. Und sie muss einfordern, dass diese Unikate erhalten bleiben und der Forschung zugänglich gemacht werden. Wie viele Bücher das sein werden, das weiß man erst, wenn man sie alle angefasst hat. Aber seine Argumentation ist, dass sich Bibliotheken heute gezwungenermaßen an Metriken kurzfristig gemessener Effizienz oder auf die Unterstützung von Forschungsprozessen in den Naturwissenschaften fokussieren, weil das von den Trägereinrichtungen als Prinzip vorgegeben wird. Es wäre an der Literaturwissenschaft, Geisteswissenschaften im Allgemeinen, sich hörbar zu machen und eigene Forderungen zu stellen, die dann beim Bestandsmanagement zu beachten wären. Wie genau das dann aussehen kann, wenn Bibliotheken auf solche Forderungen eingehen, das wäre wohl eine Aufgabe der Bibliotheken selber. Aber mindestens müsste es heißen, das Konzept Duplikat zu überdenken. Genauso wie die Frage, welche Digitalisate als Ersatz für gedruckte Exemplare gelten können. Ich selber habe es schon lange nicht mehr gehört, aber mir scheint, es gab eine Zeit, wo öfter gesagt wurde, dass Bibliotheken und ihre Bestände für die Geisteswissenschaften praktisch das sind, was die Labore für die Naturwissenschaften sind. Nämlich die Einrichtung, in dem Forschung praktisch stattfindet. Deshalb sei es auch richtig, dass sie von Universitäten unterhalten werden. Ich finde, der Autor dieses Buches liefert ein gutes Argument für diese Haltung. Er ist, um das nochmal kurz zu erwähnen, auch schon vorangegangen, wenn man so will, um eine Argumentationsbasis für seine Forderungen zu liefern. In der Datenbank Book Traces, die bei der Bibliothek der University of Virginia gehostet wird, haben er, andere LiteraturwissenschaftlerInnen sowie BibliothekarInnen bislang 12.000 solcher Bücher aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert mit Lese- und Gebrauchsspuren versammelt, die sich in Beständen von Universitätsbibliotheken in den USA befinden. Es handelt sich also nicht nur um ein paar Bücher, sondern um ein potenzielles neues Forschungsfeld. Eines, für das Bibliotheken mit der Erhaltung ihrer Bestände aus dem 19. Jahrhundert die Grundlage liefern können. Ich selber hätte hier noch einige Geschichten aus meiner eigenen Forschung anzufügen. Aber ich lasse sie fort, damit die Episode nicht zu lang wird. Nur kurz, auch in den alten bibliothekarischen Zeitschriften und Büchern, die sich in Bibliotheksbeständen befinden, gibt es erstaunlich viele solcher Gebrauchsspuren. BibliothekarInnen haben sie offenbar oft gelesen, bevor sie gebunden und ins Magazin gestellt wurden. Ich könnte mehrere Beispiele nennen, aus denen wir heute noch etwas über die Bibliotheksarbeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lernen können. Aber halt nur, solange diese Exemplare, die ich kenne, auch in den Bibliotheken erhalten bleiben. Well, das war es dann mit der 21. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es war für Sie von Interesse und verabschiede mich bis zu den nächsten Ausgaben. Bis dahin, stay by me.